Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben heute ein spezielles Thema, was wie zugeschnitten auf Professor Matthias Ebert aus Mannheim ist. Matthias, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Thomas.
Wir beschäftigen uns jetzt ja aus meiner endoskopischen Perspektive zunehmend mit onkologischen Themen, und zwar deswegen, weil wir uns langsam an Frühkarzinome herantrauen, die nach onkologischen Kriterien nicht allein mit einer R0-Resektion abgefrühstückt werden können. Und deswegen würde ich mit dir gerne drüber reden über zwei Karzinome, deren radikale chirurgische Entfernung für den Patienten besondere Folgen hinterlassen kann, nämlich Ösophagus und Rektum. Vielleicht mal als Frage vorab, die Gastroenterologie hat ja mehrere Schwerpunkte. Wie bist du eigentlich in der Onkologie gelandet oder mit dem onkologischen Schwerpunkt, sagen wir mal?
Ja, also Thomas, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf, und freue mich, dass wir das Thema GI-Onkologie heute gemeinsam erörtern. Ist tatsächlich ein Herzensthema von mir, weil ich glaube, dass das für unser Fachgebiet von zentraler Bedeutung ist. Du hast ja schon darauf hingewiesen, wir haben viele Schwerpunkte in der Gastroenterologie, und ich beobachte, dass die Onkologie in der Therapie eher auf dem Rückzug ist in der Gastroenterologie. Und das beobachte ich auch mit einem tränenden Auge, weil die Therapieoption und die Erfolge, die wir in der GI-Onkologie gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren erreicht haben, so großartig und fundamental sind, dass wir unserem Patienten eigentlich viel mehr anbieten können und dabei auch insbesondere unsere interventionellen Eingriffe. Und deswegen ist es gut, dass wir heute mit dir als ausgewiesen Endoskopiker sprechen dürfen, dass wir diese Therapieoptionen eigentlich zukünftig parallel diskutieren müssten, gemeinsam diskutieren müssten. Zu deiner Frage, wie bin ich in die GI-Onkologie gekommen? Es ist so, dass ich nach meinem Studium kurz in Amerika war, und dann war ich auch mal eine Zeit lang in Bern bei einem berühmten Pankreaschirurgen und habe mich dann aber von der Chirurgie in die Gastroenterologie weiterführen lassen, war dann bei Peter Malverteiner und war da für die GI-Onkologie zuständig und hatte dann das große Glück, dass ich mit einer Professur am Klinikum rechts der Isar dann diesen Schwerpunkt weiter ausbauen konnte, bevor ich dann nach Mannheim 2011 gekommen bin und das als meinen persönlichen Schwerpunkt dort auch etablieren konnte.
Also eine ganz langjährige Beschäftigung, ja, mit dem Thema. Und du sagst es, plötzlich steht der Endoskopiker so mit einem Beinchen in der Onkologie und sagt, wir haben den Tumor raus, aber jetzt muss was passieren. Und die Patienten fragen ja, fallen mir denn da die Haare aus zum Beispiel? Also lass uns mal vielleicht beim Ösophagus anfangen. Und die erste Frage ist, also bei beiden angesprochenen Organen geht es ja um Organerhalt, was ein hohes Ziel ist, was sich auch außerhalb der Endoskopie schon vorarbeitet. Wie sieht denn die Datenlage beim Ösophaguskarzinom aus? Welche Patienten und unter welchen Umständen können kurativ ohne Resektion oder ohne große Resektion behandelt werden?
Also wenn wir beim Ösophaguskarzinom anfangen und insbesondere zum Plattenepithelkarzinom schauen, dann wissen wir ja schon lange, dass die definitive Radiochemotherapie hohe Erfolgsraten hat. Und das ist ja kein operatives Verfahren. Also das ist mit Organerhalt verbunden. Das weiß man schon sehr lange und hat sich ja über die Jahre auch so dahingehend etabliert, dass die hochsitzenden Ösophaguskarzinome eigentlich grundsätzlich nur noch radiochemotherapiert werden. Jetzt gibt's natürlich die Tumoren, die danach rezidivieren. Da hätte man die Diskussion, was kann man lokal anbieten? Aber man hat natürlich auch die Diskussion bei kleinen Tumoren, Frühkarzinomen oder T1-Karzinomen. Und da ist natürlich immer das Thema die Lymphknotenmetastasierung. Und beim Plattenepithelkarzinom wissen wir eben, dass 20% der T1-Karzinome schon Lymphknotenmetastasen haben. Aber die nicht haben, wären natürlich lokal endoskopisch auch kurativ behandelbar. Und das ist, glaube ich, das Dilemma auch in der Endoskopie weiterhin, dass wir in der Diagnostik nicht vorankommen. Die Lymphknotenmetastasierung sowohl beim Ösophaguskarzinom als auch beim Rektumkarzinom ist endoskopisch, endosonografisch weiterhin schwierig und auch nicht sicher. Und deswegen übertherapieren wir viele Patienten mit einer Resektion, die vielleicht mit einem lokalen endoskopischen Eingriff auch kurativ behandelt werden könnten.
Absolut. Da sind wir jetzt aber schon einen Schritt weiter, wo ich natürlich sehr gerne dann hinkomme. Aber nochmal einen Schritt zurück. Das Plattenepithelkarzinom, hochsitzend ist die Operation schwierig, aber warum eigentlich nicht für alle? Es gibt ja randomisierte Studien, die zeigen, dass zumindest über Jahre das gleichwertige Ergebnisse sind zur Chirurgie. Wie entscheidet ihr denn bei einem Plattenepithelkarzinom knapp unterhalb der Carina zum Beispiel?
Ja, also das sind dann Diskussionen im Tumorboard und tatsächlich ist die Realität, die onkologische Realität, dass man die Patienten vortherapiert mit einer Radiochemotherapie beim Plattenepithelkarzinom und anschließend reseziert. Das ist die Realität und das geben auch die Leitlinien her. Bei Patienten, die funktionell eingeschränkt sind oder dann die Resektion nicht wollen, weitet man die Radiochemotherapie aus einem neoadjuvanten Konzept dann ein definitives Konzept. Und da zeigt sich, dass die Daten nicht viel schlechter sind, als wenn man sie anschließend reseziert. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir tatsächlich auf die Resektion verzichten. Aber ich bin da völlig bei dir. Wenn wir wüssten, dass der Patient unter Kontrolle ist mit einem nicht operativen Vorgehen, könnten wir auf die Resektion verzichten. Aber die Realität ist eine andere und wir sind nicht in der Lage, dieses komplette Ansprechen auch tatsächlich eindeutig zu belegen.
Und abzusichern.
Ja.
Also läuft letztlich alles, wie auch bei den Frühkarzinomen, auf eine Risikostratifizierung hinaus, wo wir noch deutlich Luft nach oben haben.
Ja.
Jetzt gehen wir mal zum Adenokarzinom. Ist das da ähnlich?
Da ist es nicht ganz so einfach, will ich sagen, wie beim Plattenepithelkarzinom, weil wir da klare Evidenz haben, dass die perioperative Chemotherapie das rezidivfreie Überleben und Gesamtüberleben deutlich verbessert gegenüber der einfachen Resektion. Das heißt, wir bewegen uns jetzt aufgrund der aktuellen Daten eher weg von der Radiochemotherapie beim Adenokarzinom des Esophagus hin zur reinen
Perioperative. Gab es ja eine randomisierte Studie
vor kurzem. Genau, es gibt da Studien, die auf dem ASCO vorgestellt wurden. Mhm. Es gibt die Top Gear Studie, die zeigt, dass die zusätzliche Radiochemotherapie keinen Effekt bringt. Auch da gibt es Patienten, die eine komplette Remission haben, die resiziert werden und dann mit YPT0, N0 im Resektat dann auffallen. Da ist die Rate der kompletten Remission deutlich geringer als bei der Radiochemotherapie des Plattenepithelkarzinoms. Deswegen ist da der Standard der Resektion im Rahmen eines perioperativen Chemotherapieregimes weiter gesichert und auch nicht diskutiert.
Gut, also wenn ich das recht verstehe, dann ist es bei der Platte, könnte es eigentlich gleichwertig sein, man zögert aber noch.
Ja.
Und bei Adeno ist es noch eindeutig unterlegen, die reine Chemotherapie. Ja. Kann man denn nachbessern, Immuntherapie? Also was ist deine Erwartung, sagen wir mal? Ja. Natürlich gibt es noch nicht genügend Daten, aber trotzdem.
Also es gibt jetzt Studien, die genau die Wirksamkeit der Immuntherapie in diesem Regime, perioperative Therapieresektion, untersuchen. Da wird man vielleicht auch ein bisschen mehr noch rausholen können. Aber wenn du mich fragst, was würde ich erwarten? Ich glaube nicht, dass wir signifikant viel mehr komplette Remission unter einem perioperativen Therapieansatz erreichen werden, weil dann auch die Toxizität limitierend wird. Ich glaube eher, dass wir in der Onkologie gerade bei dieser Fragestellung etwas anders denken müssten. Und zwar nicht Tumorstadium bezogen, sondern bezogen aufs Ansprechen. Es gibt Patienten, die sprechen mit relativ wenig Therapie sehr, sehr gut an. Und da kann man im Prinzip ganz anders vorgehen als Patienten, die auch mit intensivierten Therapieschemata nur ein schlechtes Ansprechen zeigen. Und da werden wir wahrscheinlich auch mit weiterer Intensivierung nicht viel mehr erreichen. Da müssen wir ganz anders denken. Aber die Patienten, die sehr gut ansprechen, und da kommen wir ja auch in das Feld der Mikrosatelliteninstabilen, die unter Kurztherapie mit Immuntherapie, mit einer kompletten Remission antworten, diese Patienten sollte man im Blick haben für vielleicht dann, um zurückzukommen aufs Thema, nicht mehr ausgedehnte onkologische Resektion, sondern dann vielleicht nur noch lokalisierte endoskopische Resektion mit intensivem Follow-up.
Das sind jetzt zwei Wege. Das eine ist eine lokalisierte Resektion, wie auch immer die ausschaut, wie tief die geht. Die kann ja vorher erfolgen und dann guckt man, wenn noch Risiko ist, wird therapiert oder was noch experimenteller ist, man macht sie in neoadjuvantem Ansatz, dann anschließend. Dazu müssten wir natürlich noch ein bisschen mehr wissen, wie so ein Tumor eigentlich schrumpft. Die schöne Vorstellung ist ja, der schrumpft von T3 auf T1, aber das ist ja vielleicht nicht immer so.
Nee, das ist nicht so und das ist auch schwierig vor einer Resektion eindeutig zu klären, weil der Tumor ja nicht nur aus Tumorzellen besteht, sondern auch aus dem Stroma. Und zusätzlich haben wir noch das Problem, dass immunogene Tumoren sogar mit einem Pseudoprogress antworten können, was eigentlich Ausdruck der wirksam Immuntherapie ist, aber in der Bildgebung eher dazu führt, dass man sogar Sorge hat, der Tumor wird größer. Dabei ist der immunologisch gerade im Ansprechen. Also da müssen wir besser werden. Aber ich würde es noch eine Ecke weiterdenken. Momentan machen wir ja eine molekulare Charakterisierung der Tumoren weitgehend im metastasierten Tumorstadium, mit Ausnahme Kolonkarzinom adjuvanter Therapie. Wäre es denn nicht denkbar, Tumoren, auch frühe Tumoren, molekular zu charakterisieren, dann anhand des Markerprofils gezielt zu therapieren und den Rest des Tumors endoskopisch zu resizieren? Das fände ich einen innovativen Ansatz.
Das wäre auch meine zweite Frage gewesen, Risikokarakterisierung. Was muss der Endoskopiker machen? Reichen ein paar Biopsien oder ist es dann noch besser ein Resektat? Oder das ist ja nicht nur teuer, sondern auch materialaufwendig.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch noch keine wirklich gut gelöste Frage. Je nachdem, wo ich biopsiere, erwische ich unterschiedliche Klone des Tumors und Tumoren sind heterogene Zellklone mit unterschiedlichem Mutationsprofil. Wir wissen das zum Beispiel aus der HER2-Analyse, da gibt es ja umfangreiche Daten, die gezeigt haben, dass die Biopsien zum Beispiel im Adenokarzinom, Esophagus, HER2-positiv und dann im Resektat HER2-positiv sich doch unterscheiden können, weil natürlich im Resektat kann ich das systematisch analysieren, in den Biopsien nur in dem, was ich dann tatsächlich vorfinde. Insofern wird man wahrscheinlich ein Mapping machen müssen. Das Thema Liquid-Biopsie wird wahrscheinlich ausscheiden, weil bei diesen frühen Tumoren kaum zirkulierende Tumorzellen im Blut nachzuweisen sind.
Aber vielleicht andere Bestandteile, mit denen man was machen kann?
Das wäre vielleicht denkbar, aber ich glaube, da wird man sicherlich diese Tumoren tatsächlich im Gewebe intensiver typisieren müssen.
Also das sind schon mal eine Menge von Kaviats für den eifrigen Endoskopiker. Zum einen, dass die Charakterisierung wahrscheinlich ziemlich viele Biopsien braucht.
Ja.
Also nicht nur die 6, sondern überall aus dem Feld, vielleicht auch an manchen Stellen tiefer.
Ja.
Oder ein Resektat, je nachdem, in welchem Ansatz wir sind. Vorher Chemoimmun oder nachher oder was auch immer. Und dann, dass die Resektion wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen am Ende des Tages idealerweise eine Vollwandresektion wäre.
Ja, also ich glaube, davon müssen wir ausgehen. Ja.
Das ist auch noch eine gewisse technische Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung, aber da wäre meine Erwartung an die Endoskopiker, dass sie das lösen, weil sie ja schon Werkzeuge an der Hand haben, um Vollwandresektionen durchzuführen. Und ich denke, wenn wir onkologisch, endoskopisch in einem multimodalen Kontext arbeiten wollen, dann müssen wir tatsächlich auch Vollwandresektionen durchführen und die dann auch wieder schließen können.
Ja, da sind wir auf gutem Weg. Sagen wir mal, wie ich jung war, ist man, wenn es ein Loch gab, schreiend aus dem Raum gelaufen und hat den Chirurgen geholt. Das ist jetzt natürlich lang nicht mehr so. Man kann auch mit Stents, Schwämmen, alles Mögliche machen. Also das ist ein interessantes Konzept. Man muss natürlich sagen, dass solche endoskopischen Eingriffe den Patienten dann auch mehr belasten als eine einfache Mukosektomie. Also das muss sich auch noch in gewisser Weise zurechtruckeln. Dann zu meiner Patientenfrage, fallen mir die Haare aus? Was muss man denn so ganz global wissen zu den Nebenwirkungen von zunächst mal den Chemotherapie-Schemata? Das heißt ja, die sind verträglich geworden und dann der Immuntherapie.
Ja, also die Chemotherapeutika sind tatsächlich auch verträglicher geworden und auch das Nebenwirkungsmanagement ist deutlich besser geworden. Es gibt eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, an die man denken muss. Natürlich, alle Zellen, die proliferieren, sind von der Chemotherapie betroffen. Das betrifft den Dünndarm, Darm mit der Enteritis, am Ende auch leider die Haare, aber nicht in der Intensität wie in den vergangenen Jahren. Man ist da auch sehr viel sensitiver, was die Dosierungsschemata anbetrifft. Und man kombiniert ja jetzt auch mit Immuntherapien, gerade beim Esophaguskarzinom in der Erstlinie. Und da ist das Nebenwirkungsspektrum ein ganz anderes. Da haben wir immunvermittelte Nebenwirkungen, die im Übrigen für den Gastroenterologen eigentlich keine Herausforderung sind, weil sie im Wesentlichen tatsächlich eine Colitis oder eine Pankreatitis, man muss auch einmal an eine Pneumonitis und eine Thyroiditis denken, betreffen. Und da haben wir eigentlich durch unsere Therapieansätze im Rahmen der CED auch Erfahrung, wie wir mit diesen Nebenwirkungen umgehen.
Das kann man behandeln und wie ich gerade aus deinem Vortrag, den ich hier in Würzburg gehört habe, gelernt habe, kann man dann trotzdem weitermachen.
Genau. Und da ist, sagen wir mal, die Aussage wichtig, dass immunvermittelte Nebenwirkungen in einer moderaten Stärke scheinen eher zu einer besseren Prognose zu führen, deswegen nicht gleich Therapien absetzen, sondern Nebenwirkungsmanagement-Therapie fortführen, weil die Prognose der Patienten, die immunologisch antworten, als Biomarker einen Hinweis gibt, dass die Therapie wirkt.
Gut, jetzt für den Endoskopiker, der muss ja jetzt nicht die volle Aufklärung machen. Das macht nach wie vor der, der die onkologische Therapie durchführt. Aber man kann die Patienten schon mal ein bisschen beruhigen, wenn sie nach der Resektion dann da sitzen und man hat dann den Eindruck, das braucht eine onkologische Zusatztherapie.
Also ich im Management der Patienten in einem, ich will mal sagen, potenziell kurativen Ansatz bin ich ganz offen mit dem Patienten und sage denen, was auf sie zukommt. Ich sage ihnen aber auch, dass sie jetzt ein Fenster, ein Window of Opportunity haben, diesen Tumor loszuwerden. Und frage sie dann auch, ob sie bereit sind, den Weg zu gehen, weil sie eine gute Aussicht darauf haben, den Tumor auch wieder loszuwerden. Und die allermeisten Patienten sagen, gut, dann machen wir das jetzt. In einer metastasierten Situation gibt es ganz andere Dinge, die wichtig sind. Ja, da ist Lebensqualität wichtig, da ist Zeit außerhalb des Krankenhauses wichtig, da sind Nebenwirkungsmanagement und Prävention von Nebenwirkungen entscheidend. Und da kann man auch meines Erachtens in der Therapie dann auch Kompromisse machen. Aber bei einem potenziellen kurativen Therapieansatz wäre ich vorsichtig, weil dieses Fenster gibt es nur einmal.
Mhm. Auch eine wichtige Mitteilung, dass man sagt, jetzt überlegen Sie nicht zu lange. Nach dem endoskopischen Eingriff ist die Erholungszeit ja meistens übersichtlich, sodass man das auch wissen muss. Eine Frage noch, die Daten, die wir so haben, zumindest bei den Patienten, die wir behandeln, mit Hochrisikokarzinomen, die lokal resiziert werden. Es gibt natürlich Lymphknotenmetastasen, aber das Desaster der Fernmetastasen scheint eine Rarität zu sein. Das heißt, die Frage, wenn das passiert, laufe ich dann hinterher, ist durch dieses dein Window begrenzt.
Genau, also da gibt es auch ganz gute Daten zur Watch-and-Wait-Strategie beim Rektumkarzinom, was die Rezidive nach einer kurativen Therapie mit Strahlenchemotherapie anbetrifft. Und klar haben die ein lokales Rezidivrisiko, das liegt so um die 15-20%. Aber das Metastasierungs- und insbesondere das Fernmetastasierungsrisiko, was ja die meisten Sorgen macht, das liegt bei 3-8%. Also die Wahrscheinlichkeit, dann tatsächlich Lebermetastasen nachzuweisen, ist nach einem solchen kurativen Ansatz beim Rektumkarzinom sehr gering.
Damit sind wir ja beim Rektumkarzinom, da wollten wir auch noch drüber sprechen. Das ist ja auch eine beruhigende Message, weil ob man das dann macht oder nicht, ist eine andere Frage. Sozusagen eine radikale Operation ist dann immer noch drin.
Ja.
Und man kann nicht sagen, oh, jetzt ist fernmetastasiert, jetzt ist alles zu spät. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidungsfindung.
Also so vor allen Dingen die lokale Resektion als Salvage-Operation in der Watch-and-Wait-Nachsorge ist eine Option. Ob man dann im weiteren Verlauf Lebermetastasen, die wie gesagt selten auftreten, resiziert, ist eine individuelle Entscheidung. Aber wir wissen ja auch aus der metastasierten Situation beim kolorektalen Karzinom, dass das eine valide Therapieoption ist.
Dahin müssen wir vielleicht beim Ösophaguskarzinom auch kommen, dass man das so einhegt, dass man Metastasen vielleicht resizieren kann durch diese ganzen Therapien.
Da ist immer entscheidend, in welchem Zeitlauf der Erkrankung sind die Lebermetastasen aufgetreten. Wenn Lebermetastasen unmittelbar nach einem kurativ indentierten Eingriff auftreten, dann ist es meines Erachtens eher nicht sinnvoll, weil dann ist es im Prinzip Ausdruck einer bislang nicht bekannten metastasierten Erkrankung. Man hat gedacht, das ist lokal behandelbar, aber das war wahrscheinlich schon eine metastasierte Erkrankung. Wenn allerdings Lebermetastasen nach einem Abstand von 6 Monaten, 12 Monate, ein Jahr, 2 Jahre später auftreten, dann macht es Sinn, auch darüber mal nachzudenken. Und das geben ja auch durchaus die Erfahrung her, dass man da tatsächlich im Einzelfällen auch was Gutes für die Patienten tun kann.
Oder wir machen was bei unseren Eingriffen, streuen Tumorzellen aus. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal unterm Teppich. Nochmal zum Rektum. Was ist denn der Unterschied zu dem, was wir besprochen haben? Es gibt ja auch kurative Ansätze. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass die Radiotherapie ein bisschen auf dem Rückzug ist.
Ja, also ich würde das nicht sagen, dass die Radiochemotherapie auf dem Rückzug ist. Ich glaube, sie wird jetzt intensiver diskutiert. Wir haben beim Rektum natürlich viele, viele verschiedene Faktoren, die wir berücksichtigen müssen bei der Therapiewahl. Das ist ja Ausdehnung des Tumors, Abstand zum Sphinkter, Höhe des Tumors im Rektum, dann die Invasion in die Umgebung, mal abgesehen vom funktionellen Zustand des Patienten oder der Patientin. Und abhängig von der Lokalisation der Infiltrationstiefe sind die Therapieschemata sehr, sehr differenziert zu betrachten. Und wir haben tatsächlich jetzt auch Daten, man nennt das ja total neoadjuvante Therapie, TNT, dass wenn man die Therapieansätze, die man früher eher in der Adjuvanz gesehen hat, jetzt in die Neoadjuvanz zieht, man tatsächlich noch besseres Ansprechen erreichen kann. Aber du hast recht, es gibt auch Patienten, die bekommen eine lokale Bestrahlung 5x5 und dann wartet man 2-3 Wochen und werden resiziert. Also ich glaube, das ist eine Erkrankung, die wirklich individuell in Zentren mit hoher Fallzahl diskutiert werden muss, weil da sehr viel Expertise aus verschiedenen Einrichtungen zusammenkommen muss.
Aber sonst sind die Prinzipien ähnlich.
Aber es gibt mehr Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und man braucht Disziplinen, die sich da auch intensiv mit beschäftigen.
Das Zauberwort ist ja Risikostratifikation. Und wenn es dann so viele Patientengruppen und Untergruppen gibt, wie managt man dann das in Studien?
Studien werden immer differenzierter. Ich meine, als ich mit der Medizin angefangen habe, da war Esophaguskarzinom eine Tumorentität. Mhm. Heute braucht man niemand mehr erklären, dass es Platte- und Adenokarzinom gibt. Heute in dem Vortrag habe ich über die Subgruppen auch kurz berichtet, die molekular charakterisiert sind, bis hin zu genetischen Markern, die wir analysieren, um Therapien auszuwählen. Das wird immer so weitergehen. Es gibt nicht eine Tumorerkrankung, die in einem Organ wächst und die über alle Patienten hinweg gleich ist, sondern das sind ganz individuelle Therapieprotokolle, die auf den jeweiligen Tumor hin dann auch personalisiert werden müssen.
Das heißt, wir brauchen neben randomisierten Studien wahrscheinlich auch riesige Datenbanken, wo die Untergruppen dann groß genug werden, dass man mal gucken kann, was da generell passiert.
Gibt es ja auch, dass man Studienkonzepte neu denkt. Es gibt ja diese Basket-Studien, in denen man tatsächlich das molekulare Profil, das sich über Entitäten hinweg deckt, nutzt, um für diese Patienten, egal wo der Tumor sitzt, dann neue Therapien zu prüfen. Diese Denke, ich habe einen Tumor in dem Stadium und da mache ich A versus B, das wird nicht mehr funktionieren, da bin ich völlig bei dir. Die Herausforderung, die wir haben, ist, genügend Patienten noch zu haben, um diese Fragen zu beantworten in Studien, weil jeder macht ein bisschen Onkologie mit verschiedensten Tumoren und die dann wieder zusammenzufassen, um dann Therapieempfehlungen daraus abzuleiten, wird immer schwieriger. Das ist auch ein Problem, um Studien durchzuführen, um dann auch Antworten zu haben, welche Therapie in welcher Situation sinnvoll ist.
Was wieder auf einen Punkt zurückweist, die Qualität unserer Routinedatenerfassung ist ja in vielen oder fast allen Zentren miserabel. Und ich glaube, da müssen wir erheblich nachrüsten, dass wir prospektiv diese Daten möglichst viele erfassen, sodass man dann aus den Daten emulierte Studien oder was auch immer machen kann, die mal so in eine bestimmte Richtung weisen.
Ja, da bin ich bei dir, aber es ist natürlich am Ende eine Kostenfrage und Zeitfrage. Und deswegen passiert das nur sehr eingeschränkt, ja.
Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man weiterkommt in so einem differenzierten Umfeld,
ja,
oder?
Ja, da bin ich bei dir,
ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen in unserer Podcast-Zeit, was da alles geht, wie die Richtungen sind. Letzte Frage, das ist natürlich ein starkes Plädoyer für eine Zentralisierung dieser Versorgung, weil sonst wird es noch schwieriger, oder?
Ja, ich meine, da sind wir bei dem aktuellen Thema überhaupt. Das will ich jetzt gar nicht anfassen. Aber ich glaube, die Richtung, dass man für bestimmte Entitäten, und dazu gehört ja Esophagus, das Rektum gehört jetzt auch dazu, dass man da auch eine Zentralisierung denkt und auch fordert, ist, glaube ich, schon im Interesse der Patienten. Umgekehrt brauchen wir natürlich auch eine hohe qualifizierte Versorgung in der Breite. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch gut aufgestellt. Und ich glaube, wir müssen im Prinzip beides denken. Wir müssen innovativ an den Zentren sein und auch vielleicht mal ein bisschen mehr wagen, als die Leitlinien sagen, weil Leitlinien sind am Ende Leitlinien, aber nicht innovativ. Und wir sind schon gefordert, an den Universitätskliniken da Grenzen auch mal zu verschieben unter Berücksichtigung all der Dinge, die wir da natürlich berücksichtigen müssen. Aber wir haben auf der zweiten Ebene eben auch eine hochqualifizierte Betreuung in der Breite und die müssen wir mitnehmen bei solchen neuen Therapiekonzepten.
Wunderbar. Das waren gleich mehrere schlusswortwürdige Statements, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank, Thomas.
Und Ihnen danke fürs Zuhören. Geben Sie uns Anregungen, weitere Themen, äußern Sie Kritik und sind Sie nächste Woche wieder mit dabei. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.